die Mauer. Nehmt den Besen, kehrt die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Hallo zusammen, in den nächsten anderthalb Stunden hört ihr das Frauenmagazin, wie jeden letzten Donnerstag im Monat im Radio Lora von 104,5 MHz. Zuerst wie immer der Musiktipp, heute vorgestellt von der Carmen. Dann haben die Frauen von der Gewerkschaft Druck Papier sich können erfolgreich gegen Lohndiskriminierung in der Buchbindenbranche wehren. Ich habe Erika Trepp von der Frauenkommission von der GDP zu einem Gespräch getroffen. Dann ist am Wochenende in Winterthur Abstimmung. Etwas, das zu reden gibt und schon gegeben hat, ist ein wiederkehrender Beitrag für das Frauenzentrum. Es handelt sich um den bescheidenen Betrag von 50'000 Franken. Ein Komitee «Keine Steuergelder für Frauensubkultur» stellt unter anderem die Frage, müssen wir Lesbenkultur fördern? In einem Gespräch mit einer Frau aus dem Frauenzentrum hört ihr mehr über den ganzen Diskurs. Seit dem Anfang des Golfkriegs gibt es in Berlin die Frauenaktion Scheherazade, die sich inzwischen auf Westdeutschland, also auf Deutschland, muss man jetzt ja sagen, ausgedehnt hat. Sie fordert eine Welturabstimmung über den Krieg. Jeder Mensch soll das Recht haben, Ja oder Nein zu dem Krieg zu sagen. Wir werden von der Ute Scheub aus Berlin mehr über die Aktion erfahren. Dann gegen den Schluss für die lesehungrigen Frauen ein Büchertipp von der Eva. Und zwischendurch hört ihr Musik, die ist zusammengestellt von der Carmen.
Ja, und zwar hört ihr heute ausschließlich Coverversionen. Wir hören auch jetzt rein. Zwar ist es Cactus von den Lolitas, bevor ich mal zu meinem ersten Plattentipp komme. Damit kommen wir zu meinem ersten Musiktipp. Und zwar handelt es sich dabei um eine CD von der Mechthild von Leusch. Die CD heisst «Oh, wer nicht Runghalter Tänze, erstes Buch». Und zwar handelt es sich dabei um Musik, die Mechthild von Leusch nicht etwa selber komponiert hat. Mechthild von Leusch ist eine Musikhistorikerin. Und bei diesen Runghalter-Tänzen, da handelt es sich um Weise aus dem Mittelalter. Und zwar lese ich euch dazu am besten mal etwas aus dem Booklet von dieser CD vor. Wenig ist bekannt über Runghold. Noch weniger über die Musik Runghold. Zwar gelang es 1926 dem Sprachwissenschaftler Dr. Gerlich Jensen, einige im Watt vor Amrum aufgefundene Dokumente zu präparieren, die eindeutig Runghalder Ursprungs waren und möglicherweise Spielanleitungen für Musik beinhalteten. Aber der Sprachforscher Jensen verkannte die Wichtigkeit dieser Fundstücke. Sie wurden ohne weitere wissenschaftliche Auswertung in der Kieler Universität magaziniert. Erst 30 Jahre später stieß die Musikhistorikerin Mechtin von Leusch während ihrer Forschungen über Musik in frühgeschichtlichen Siedlungsräumen wieder auf die von Jensen entdeckten Handschriften. Die musik- und kulturgeschichtliche Bedeutung dieser umfangreichen Sammlung Rungholter Tänze war ja sofort klar. Dass es sich um Tänze handeln musste, stand außer Zweifel. Offensichtlich wurde in Rungholt keine eigenständige Notenschrift entwickelt. Man bediente sich der Tabulatur, die während des Mittelalters in ganz Europa verbreitet war. Mechtin von Leusch hat also die Dokumente vorgekramt und hat sie bearbeitet, hat sie umgesetzt in die moderne Notenschrift, weil sie aber nicht gewusst hat, mit was für Instrument das in Rungholt dort mal die Musik gespielt worden ist, hat sie es auf einem Synthesizer umgesetzt. Und ja, die Töne, die wir dann nachher hören wollen, ihr da gesagt, das kann nicht annähernd irgendwie authentisch sein, weil man heute noch nicht weiss, was für Instrumente dort mal benutzt worden sind. Zur Rungholt selber ist noch zu sagen, ich konnte nicht sehr viel darüber herausfinden. Es handelt sich um eine Stadt oder eine Ortschaft, die im Mittelalter muss an der Nordsee gelegen sein und die dann von einer Springflut erfasst worden ist. Und ja, dass kaum Spuren von dieser Stadt mehr vorhanden sind. Und man weiss auch heute nicht, ob die Musik irgendwie rituellen Zwecken dient hat, ob sie von Priestern benutzt worden ist oder vom normalen Volk. Doch am besten hören wir jetzt gerade mal in die CD rein.
Thank you.
So, das wäre es. Also, das ist der Rungholder-Tanz Nummer 6. Und der Wein, den wir auch trinken, ist übrigens sehr gut. Noch weiter möchte ich sagen, dass die CD bei der Walter Ulrich Schallplatte erschienen ist, wird von der Rec-Rec vertrieben. Es ist allerdings nur eine streng limitierte Auflage von 1000 Stück vorhanden. Die Mechthild von Leusch, sie hat leider, auf dieser CD sind nur 10 Tänze von ihr realisiert worden. Im Ganzen hat sie 28 umgesetzt gehabt. Und zwar hat sie das kurz vor ihrem Tod hat sie das vollendet. Wer weiß, eventuell werden später mal weitere noch von ihr erscheinen, weil sie hat die Sachen im Werkbund übergeben. Ich weiß nicht, ob es sich dabei um einen Künstler oder ein Forschungskollektiv handelt. Auf jeden Fall, dort sind jetzt die Sachen aufbewahrt und eventuell hört man wieder mal etwas davon. Jetzt gehen wir aber weiter mit einem anderen Stück Musik, und zwar ist es Heroes von Nico.
We'll be right back.
Mein zweiter Plattentipp heute ist die neue LP von der Silvia Giancosa. Sie heisst kurz und bündig Is. Und wir hören zum Anfang gerade mal den Titel Soul Brother Juice.
Thank you.
so schön. Also mir ist beim Hören von dem Titel ganz spontan das erste Mal das Stück White Rabbit von der Jefferson Airplane in den Sinn gekommen. Aber das ist nicht das einzige Stück, das an 60er Jahre Psychedelia-Bands erinnert, wie zum Beispiel auch Quicksilver Messenger Service oder Vanilla Fudge. Ich denke, es ist einfach da, weil die Hand von der Silvia Giancosa wird die Gitarre, also ihr Instrument, zu einem riesigen Pinsel, mit dem sie teils sehr zarte und teils total wilde, aber immer sehr farbige Landschaften oder auch Seelenlandschaften auf eine unsichtbare, universale Leinwand malt. Vom einen Moment da plätschert ihr launisches Spiel gerade noch ruhig und so ein paar Stellung vor sich an. Und dann im nächsten Moment ist es ein orgiastisches, knalliges Aufbrausen. Vielleicht noch kurz so auf den musikalischen Werdegang von Silvia Giancosa. Angefangen hat sie, so viel ich weiss, mal als Keyboarderin bei der Opal, auch eine psychedelisch angehauchte Band. Und hat später bei der SWA mal als Gitarristin einen Einsatz gehabt. Danach hat sie dann ihre eigene Band To Damascus gegründet. Mit der hat sie auch eine Platte aufgenommen. Und die LP, die ich heute vorstelle, das ist ihre dritte Solo-LP nach Nature und One Thing. Auch das Line-Up, das ist wieder eigentlich das gleiche wie auf One Thing. Und das Album da ist, das hat sie auch ganz selber produziert. Sie spielt aber drauf nicht nur Gitarre und singt. Zwischendurch hört man sie auch am Piano oder an der Schnurrgeige. Bevor ich jetzt aber noch einen weiteren Titel aus dem Album spiele, hört ihr noch Treacherous Jaywalkers mit einer Coverversion von La Isla Bonita. Und dort hören wir Silvia Giancosa mal nur am Gesang.
Last night I dreamt of some hills.
Frauen von der Gewerkschaft Druck und Papier haben sich erfolgreich gegen Lohndiskriminierungen von Frauen in der Buchbinderbranche gewehrt. Ihre Klage ist vom Obergericht Bern am Dienstag gutgeheissen worden. Ich habe Erika Trepp von der Frauenkommission von der Gewerkschaft Druck und Papier zu einem Gespräch getroffen. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt von dem Gespräch. Zuerst wollte ich von ihr ein bisschen wissen, im März 90 hat es in der Gewerkschaft Druck und Papier eine Urabstimmung gegeben. Um was ist es dort gegangen?
Und zu selber Zeit sind Verhandlungen in dem Buchbindergewerbe als abgeschlossen erklärt worden. Da hat es ein Resultat gehabt, wo Frauen tiefere Löhne sollen bekommen als Männer. Und die Gewerkschaftsführung hat dann beschlossen, sie wollen den Leuten sagen, wir doch trotzdem nehmen das an. Und wir Frauen haben gefunden, nein, das können wir nicht machen. Trotzdem, ja, so formale Rekurse und so eingegeben, haben sie dann mit der Ja-Parole das Vertragsresultat der Leute zur Urabstimmung vorgelegt. Eine Mehrheit hat das angenommen, bei schlechter Stimmbeteiligung. Wir haben gefunden, dass ist uns gleich. Also sie haben natürlich gesagt, das ist jetzt ein demokratischer Beschluss. Wir haben gesagt, über etwas, das verfassungswidrig ist, kann man gar nicht demokratisch abstimmen. Und schon gar nicht in dieser konkreten Situation über einen Lohn, der nicht existenzdeckend ist. Da könnt ihr lange fragen und die Leute sagen ja, für uns bedeutet das nichts. Und wir haben ihnen schon vorher gesagt, wenn ihr das macht, dann klagen wir euch ein. Das haben wir dann auch gemacht.
Wie war denn die Reaktion von der Gewerkschaftsführung auf das Abend? Also auch, und wie haben sie auch argumentiert?
Sie haben natürlich gar nicht verstanden, was wir meinen. Also die Grundlage von dem ist ja, neben dem, dass sie überhaupt nicht sensibel sind auf Frauenfragen, ist ja auch das Problem, dass Gewerkschaften in der Schweiz schwach sind. Und sie haben natürlich das als Argument genommen. Wir können, auch wenn wir einen Streik ausrufen, dann macht ja gar niemand mit. Also haben wir gar keine Möglichkeiten, aus dem Vertrag zuzustimmen. Und unsere Position war anders gewesen. Wir haben gesagt, man kann das nicht mehr verdecken. Also wenn wir oder wenn ihr so schwach sind, oder, dann wird das mal auf den Tisch gelegt. Und dann geht es aber auch darum, einen politischen Kampf offen zu führen. Also, und sie haben die Argumentation nicht verstanden und haben vor allem gar keine Lust, dass ihre Schwäche an den Tag kommt. Und dann ist ihnen der Laden runter. Sie haben gesagt, wir sind Liquidatorinnen und haben als Hauptargument dann auch noch vorgeschoben. Wir setzen das, was der Vertrag sonst noch für die Leute vorsieht, eben aufs Spiel setzen. Also da hat es ein bisschen bessere Ferien als Gesetz vorgesehen und noch ein paar einzelne kleine andere Sachen. Und das haben wir in Kauf genommen. Wir haben gefunden, das muss man trotzdem machen.
Und was haben Sie denn konkret für Schritte unternommen?
Also wir haben formal einfach auf der juristischen Ebene ist einfach die Klage gewesen. Und das ist mal klar gewesen, Unternehmen kann man direkt nicht einklagen. Es gibt gar keine juristische Möglichkeit, dass wir die Gewerkschaft müssen einklagen, aber das ist uns auch in dem Sinne recht gewesen. Und politisch haben wir einfach geschaut, dass das Thema bekannt wird. Wir haben vor allem gerechnet mit dem Interesse und der Solidarität von Frauen innerhalb der Gewerkschaften, aber auch von der Frauenbewegung, weil wir haben gefunden, dass sind wir alle daran interessiert, dass der Sachverhalt von den tiefen Frauenlöhnen, dass der jetzt einfach konkret zur Debatte kommt. Und das ist eigentlich der Hauptaspekt gewesen. Also uns ist schon auch wichtig gewesen, oder also uns hat es schon auch gefallen, dass man jetzt den Gewerkschaftsverantwortlichen mal wirklich eine Grenze kann setzen und sie müssen, also ein Klage kannst du jetzt nicht zu Boden reden, das ist jetzt einfach konkret da. Aber eigentlich geht es uns ja jetzt noch darum, dass das in den Raum hineingestellt wird, der von den Frauenlöhnen und vom Kampf, wo eigentlich, also eine Frauenbewegung oder Solidarität von Frauen, die müsste entstehen und dass wir über diese Klage natürlich grosse Möglichkeiten hatten, mit dem auch an die Öffentlichkeit zu kommen.
Und ist denn die Unterstützung jetzt von diesen Frauenorganisationen und von den Frauen innerhalb der Gewerkschaft, ist das... Hat das auch stattgefunden?
Also das ist total gut gelaufen. Also erstens mal sind wir auch erst über die Klage an betroffene Frauen hergekommen. Und dann haben wir können gesehen, dass die alle sich grausam beschissen fühlen. Und dass auf der anderen Seite eben stimmt, dass sie sich auch schwach fühlen. Und das ist durch ein Prozess, der jetzt weitergehen muss, dass wir ihnen auch konkret können Solidarität anbieten können und mit ihnen auch debattieren über Perspektiven, wo sie sich langsam könnten vielleicht beteiligen, weil bis jetzt war es auf dieser Ebene schon ein Stellvertreterinnenkampf gewesen. Also wir haben geklagt für sie. Und dann ist aber die Solidarität, finde ich, das ist also wirklich gross gewesen. Also stimmt, dass zuerst ist mal GDP Zürich, also unsere Sektion, die sofort da gewesen. Und wir haben ja Geld gebraucht, um das Theater, also das Theater können einfädeln. Sie haben, wir haben 10'000 Franken wollen, haben sie gegeben. Und schnell ist auch die Ofra hat noch Geld auch gehabt, die sind sofort gekommen. Und innerhalb von der Gewerkschaft, also viel. Also wirklich, es hat sich dann auch erst gezeigt, wie viele Frauen überhaupt in diesen verschiedenen Gewerkschaften noch rum sind. Also es gibt einen Haufen und die sind auch da gewesen. Das ist auch ein gutes Erlebnis. Es hat auch Männer gegeben, die sich solidarisiert haben. Und es hat sich dann auch so ausgedrückt, wir haben so schöne Briefe bekommen, wir haben Geld bekommen, also so kleine und kleinere Spenden. Und das ist am Schluss sind das jetzt 15'000 Franken gewesen. Und das ist schon ein Symbol, finde ich auch, für eine Sympathie und eine Unterstützung. Und das haben wir jetzt auch im Prozess gesehen. Es sind sicher 150 Frauen da gewesen. Und ein grosser Teil von denen haben wir ja nicht persönlich gekannt. Und trotzdem hast du gemerkt, es geht ums Gleiche, also man kennt einander.
Also wenn du gerade von der Gerichtsverhandlung redest, könntest du mal so ganz relativ kurz ein bisschen die Gerichtsverhandlung schildern? Also was zum Beispiel auch dort noch vom Verteidiger der Gewerkschaft her noch eingebracht worden ist?
Also wichtig für uns war natürlich so die Frauenszene. Also wir sind da gewesen und wir sind die Mehrheit gewesen und wir haben gewusst, um was es geht. Oder? Und das andere ist irgendwo ein peinliches peinliches Theater gewesen. Also die Gewerkschaft hat ja schon lange gesagt, sie akzeptiert das Urteil, aber sie können sich ja auch nicht einfach so nicht wehren. Und dann haben sie da nochmal eine Argumentation vorgebracht, die hanebüchern ist. Also sie haben so bestritten, dass zwischen dem Begriff gleichwertig und gleich, dass da überhaupt Unterschiede wären, wobei das ja jetzt ein Kampf war ewig, also von diesen parlamentarischen Frauen, dass da das Wörtchen gleichwertig in die Bundesverfassung kommt. Und sie haben immer noch verteidigt, dass eine Stufenlösung, also da eine jährliche Anpassung für Frauen doch verfassungskonform wäre. Aber auf eine Art war es so daneben, dass ich finde, es lohnt sich gar nicht, über das zu debattieren. Sie sind einfach grauenvoll hilflos. Und an den Richter hat man dann gemerkt, dass formal in der Schweiz jetzt das durch ist. Also Frauen haben Anrecht auf den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Das haben jetzt alle drei Richter wollen zeigen, auch mit so persönlichen. Also einer hat zum Beispiel gesagt, das ist ja ein Wahnwitz, überhaupt von einer Stufenlösung jetzt noch zu debattieren. Also offensichtlich ist es so, dass der juristische Apparat das jetzt gesehen hat. Das ist so. Das muss so sein. Aber politisch heisst das natürlich nur wenig im Moment.
Also wie ist es denn jetzt mit. Ist der Unternehmerverband auch an das Urteil gebunden?
Also der Unternehmerverband wäre höchstens politisch an das gebunden. Also das Urteil sagt jetzt, so ein Vertrag ist verfassungswidrig und die Frauen haben den gleichen Lohn zu gut. Und jetzt kann natürlich ein Unternehmerverband kommen, das macht er im Moment auch, und sagen, es geht mich ein Dreck an. Ich könnte mich gar nicht zwingen, das zu zahlen. Und, das ist eigentlich die Situation, wo die Grundlage für einen politischen Kampf, wo ja verschiedene Auswege gesehen. Also das eine wäre jetzt mal naiv gesagt, die Frau hätte am Schluss das Geld im Sack, oder? Und das andere ist, es würde sich dann einfach zeigen, dass in der Schweiz alle, also in Verfassung, dass das zwar ein Papier ist, wo aber in der Praxis überhaupt keine Bedeutung hat. Und das ist jetzt irgendwo der Spielraum. Also für uns ist das Urteil immer eine Grundlage gewesen, für nachher den Kampf weiterzuführen und nicht mehr. Und uns ist ja immer darum gegangen, vor allem auch sichtbar zu machen, obwohl wir ehrlich gesagt schon einen taktischen Spielraum sehen, dass die Frauen nachher das Geld im Sack haben. Und das ist uns schaurig wichtig, aber auf der anderen Seite haben wir gefunden, der ganze Prozess ist auch wichtig, um überhaupt eine politische Realität sichtbar zu machen. Wo du sonst nicht kannst, wenn du in der kleinen Gruppe ist man sich das zwar bewusst, aber wir finden das jetzt wichtig, dass jetzt zum Beispiel gestern die Presse doch relativ voll war und einen Sachverhalt aufzeigt. Und wir gehen natürlich von dem aus, dass der Kampf, der jetzt kommt, eben im gleichen Sinne auch öffentlich geführt wird, damit einfach, wenn sich dann halt herausstellt, dass ein Verfasser, also Unternehmer, 1000 Schleichweg haben, sich da aus irgendwelchen Regeln in diesem Staat rauszuziehen, dann ist für uns einfach das ist für uns wichtig. Also wir meinen, das ist wichtig, dass dann auch das Bewusstsein bei den Leuten, die arbeiten, insbesondere auch bei den Frauen, über den Staat, über Klassenjustiz und über politische Realitäten entsteht.